Viel Spaß den Jugendlichen. Ich glaube, die gucken Not a Fan. Ist das richtig? Nächste Woche ist Not a Fan. Okay. Das ist das Thema der Predigt heute, wie wir heilig und entspannt leben können. Es geht darum, Gott zu begegnen und Leben miteinander zu teilen. Ich weiß nicht, wem dieser Satz, Gott begegnen, Leben teilen, bekannt vorkommt. Irgendwoher. Es ist so, das ist unser Motto der Vineyard Aachen. Und wenn ihr schon mal Post bekommen habt von der Vineyard Aachen, da ist oben dieser Briefkopf, da steht Vineyard Aachen und klein unten drunter, Gott begegnen, Leben teilen. Und ich habe mich gefragt, wie man heilig und entspannt Jesus nachfolgen kann, Gott begegnen kann und Leben miteinander teilen kann. Und was mich da inspiriert hat, war letzte Woche am Samstag eine Jugendkonferenz. Da waren wir zusammen mit ein paar Jugendlichen. Wir haben den Altersdurchschnitt etwas angehoben, also jetzt Arthur und Corinna und Frank und ich. Aber es hat mich so berührt, diese riesige Menge von Jugendlichen, wie die in einer entspannten Weise einfach, man hat gemerkt, die sind begeistert von dem, was sie da erleben. Es gab jede Menge Musik. Wir Älteren hatten dann Ohrenstöpsel drin, aber es war toll. Und es gab Predigten dazu. Es ging den ganzen Tag. Und das, was mich tatsächlich begeistert hat, war die Atmosphäre. Dieses heilige Entspanntsein. Und da habe ich gedacht, das will ich auch. Das will ich in meinem Leben und das wünsche ich mir einfach auch für uns. Heilige Entspannung. Jugendliche sind gut da drin, entspannt zu sein. Ich weiß, dass mein Neffe mir irgendwann mal gesagt hat, entspann dich mal, chill doch mal. Also von daher, das können wir von denen wirklich lernen. Vielleicht können sie von uns ein bisschen was von dem Heiligen lernen. Und dann würde sich das gut ergänzen. Es gibt in der Bibel eine Stelle dazu, wo die Israeliten Gott begegnet sind, indem sie in ein Zelt gegangen sind. Und zwar hat es damals Mose eingeführt, als die Israeliten in der Wüste waren. Da gab es das Zelt der Begegnung. Mose, 2. Mose 33, Vers 7 bis 11, da steht, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer, wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Ich finde das genial, was Mose da gemacht hat. Weil das Zusammenleben der Israeliten war mit Sicherheit nicht einfach dort in der Wüste. Es war kalt, es war heiß, sie hatten Hunger, sie hatten Durst, sie hatten alles Mögliche. Man liest auch immer wieder, ja, wie sie unzufrieden waren und dem Mose das Leben schwer gemacht haben. Und dann gibt es da am Rande des Lagers ein Zelt der Begegnung. Und dort kann man hingehen, wenn man eine Begegnung mit Gott möchte. Und dieses Zelt der Begegnung, dieser heilige Ort, den konnte jeder Israelit aufsuchen. Und das Zeichen der Gegenwart Gottes war diese Wolkensäule, die man dort am Eingang gesehen hat. Und dann gab es den jungen Diener Josua, der später der Nachfolger werden sollte von Mose, der ist da gar nicht mehr rausgegangen, weil der wusste, die Gegenwart Gottes ist etwas Gutes und es tut gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Wenn wir unsere Campingfreizeiten machen, dann müsst ihr euch das so vorstellen, wenn wir die für die Jugendlichen machen, das sind Jugendcamps. Wir kommen nach anderthalb Tagen Busfahrt morgens an, es ist heiß, es ist staubig und ganz laute Technomusik. So war das in den letzten Jahren in Cesenatico. Und dann kommen wir da an und überlegen, wie wird das so sein? Wie wird Gottes Gegenwart über diesem Camp sein? Und dann suchen wir unseren Platz auf, packen unsere Sachen aus und dann gehen die einen schwimmen und wir fangen an zu beten. Und wir beten tatsächlich erstmal, Herr, komm mit deiner Gegenwart. Komm auf diesen Platz unter dieses Sonnensegel, dort, wo wir uns hier versammeln. Herr, ohne dich wollen wir hier nicht sein. Wir wollen, dass du da bist. Du bist der Schirmherr dieser Freizeit und wir wollen deine Gegenwart. Das machen wir jedes Mal. Und ihr werdet es nicht glauben, aber so im Laufe des Tages baut sich das auf. Es baut sich mitten in dieser Hitze, in diesem Krach, in diesem Staub, baut sich etwas auf und wir spüren, die Atmosphäre verändert sich. Und meistens ist es dann am ersten Abend schon so, dass wir sagen, ja, wir fühlen uns wohl, Gott ist da. Gott ist immer da. Aber wir merken, dass uns das aufbaut und dass wir in besonderer Weise Gottes Gegenwart erleben. Wir merken es daran, dass die Jugendlichen anfangen, über Gott zu reden, obwohl wir gar kein Thema haben. Wir merken es daran, dass ein liebevoller Umgang miteinander ist. Wir merken es daran, dass wir trotz aller Anstrengung und einfach in irgendeiner Form eine Erholung erleben. Wir spüren Gottes Gegenwart. Und wir merken es daran, dass Menschen von Gott berührt werden und etwas mit Gott erleben. Also dieses Zelt der Begegnung nehmen wir dort ganz wörtlich, weil wir haben da ja Zelte. Aber das kann man auch im Alltag machen. Und wir schreiben uns teilweise, also Günther, Holger und ich schreiben uns immer, wenn wir irgendetwas, einen Gebetsimpuls in irgendeinem Buch gefunden haben. Und so beschenken wir uns gegenseitig mit neuen Büchern zum Thema Gebet. Und der Holger hat da was gefunden aus einem Buch, das nennt sich Leben aus Liebe von Peter Höhn. Kennt das einer von euch? Ja, ich kenne jetzt nur dieses eine Kapitel, aber ich fand das toll und ich möchte es euch nicht vorenthalten. Ich zitiere. Roy und Daphne Goodwin beschreiben in ihrem Buch The Grace Outpouring, wie Jesus sie in diese entlegene Ecke des Landes berufen hat und sie Stück für Stück beten lehrte, und zwar vor allem darin, die Menschen, das Tal, seine Bewohner sowie das ganze Land Wales zu segnen. Also das ist so ein Ort mit einem unaussprechlichen gälischen Namen. Dort hat Gott dieses Ehepaar hin berufen. Gott führte in der Folge immer mehr Menschen zu ihnen, darunter viele, die mit dem Glauben nichts am Hut hatten, aber auf der Durchreise auf eigenartige Weise zu diesem Ort gezogen wurden und dort förmlich in den Liebesstrom Gottes gerieten. Viele Menschen fanden Heilung, überwanden ihre Gottesferne und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Häufig, ohne dass jemand vom Gebetshausteam überhaupt zugegen war. Es gibt solche Orte. Manchmal erlebt man das auch in Klöstern oder in Kirchen oder irgendwo, wo viel gebetet wird. Es gibt solche Orte, da spürt man einfach, Gott ist gegenwärtig. Und die haben das gezielt gemacht. Die haben die Menschen, die dort wohnen, gesegnet. Wir haben das im Kleinen auch schon erlebt, während der G-Light Bar, oben beim Beten, in dem Gebetsraum. Da haben dann Jugendliche auf einmal gesagt, wir wollen jetzt Gottlieder hören. Und haben das Smartphone ausgepackt und haben im Internet Gottlieder gefunden. Und die haben wir dann zusammen gehört und angefangen zu singen. Oder, es war irgendwann, war auch mal so ein heiliger Moment, da hat ein Mädchen, hat sich neben den Stuhl gekniet und gesagt, ich möchte dich um Verzeihung bitten, dass ich nicht an dich geglaubt habe, Gott, und ich möchte wieder an dich glauben. Das ist einfach so passiert. Ich wünsche mir mehr davon. Ich wünsche mir dieses, was einfach so passiert, weil Gott gegenwärtig ist. Orte der Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Peter Höhn schreibt weiter: Was den Leuten von Vlaltibrenin auf dem Herzen brennt, scheint mir ganz allgemein in eine Richtung zu weisen, wie Gott Christen in Zukunft noch stärker brauchen möchte. Als kleine Gemeinschaft sollen sie sich als Ort der Gegenwart Gottes verstehen. So können sie als Haus, Familie, Ehe, WG, Gruppe, Team von Freunden ein Gefäß sein, in das hinein man miteinander und in der Armut des Geistes, Gottes Geist, willkommen heißt und sich dem Wirken seiner Liebe zur Verfügung stellt. Sie bitten Gott darum, ein Ort zu werden, an dem Menschen die Gegenwart der Liebe Gottes erfahren. Sie möchten ein Ort sein, an dem man sich Herz und Augen öffnen und in Bewegung setzen lässt, seine Liebe mit Menschen in der Umgebung zu teilen. Als kleine Gemeinschaft ein Ort der Gegenwart Gottes sein. Was wären das für entspannte Treffen? Heilig und entspannt. Und wisst ihr, dass die Vineyard-Bewegung so angefangen hat? In einem Wohnzimmer. Da haben sich zerbrochene Menschen getroffen, die in irgendeiner Form überlastet waren. Und die haben angefangen, einfach nur Gott anzubeten. Daraus ist die Vineyard-Bewegung entstanden. Ich glaube, dass wir da wieder zu den Wurzeln zurückgehen können. Orte der Gegenwart Gottes werden können. Wo wir ihn erleben, wo wir ihn anbeten. Ohne Absicht, einfach weil Gott Gott ist. Es gibt dieses alte Kirchenlied, ich liebe das. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und interessanterweise ist es genau das, was Menschen anzieht. Auch Menschen, die mit Gott nicht so viel zu tun haben, werden davon angezogen. Peter Höhn schreibt weiter: Dazu gehören als eine Voraussetzung für Glauben. Und hier hat sich tatsächlich was in den letzten Jahren verändert. Peter Höhn schreibt: Mein Eindruck ist, dass Jesus seine Nachfolger heute genauso dazu ermutigt, in kleineren und größeren Gemeinschaften Orte der Gegenwart Gottes zu schaffen, die von Liebe und einer Einfachheit und Ganzheitlichkeit des Glaubens geprägt sind. Für viele Menschen heute ist dieses ganzheitliche Erleben von Liebe und Dazugehören überhaupt Voraussetzung, dass sie sich für Gott öffnen. Schon vor einigen Jahren sagte Hans-Peter Nösch, ehemaliger Leiter von Campus für Christus Schweiz. To belong, also dazugehören, wird vorrangiger als to believe, glauben. Früher musste man zuerst glauben, bevor man dazugehörte. Heute müssen Menschen erst dazugehören und die Liebe Gottes ganzheitlich erfahren können, bevor sie glauben. Und hier hat sich tatsächlich etwas verändert. Dieses, was Kognitive für wahr halten, diese Sache vom Kopf her zu glauben, Gott gibt es oder Gott gibt es nicht. Entweder ich gebe ihm mein Leben oder ich gebe es ihm nicht. Das ist nicht mehr das Vorrangige. Also was wir in den letzten Jahren feststellen, ist tatsächlich, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl, diese Gemeinschaft, dass es das ist, was Menschen in Verbindung mit Gott bringt. Ich weiß das selber aus meinem eigenen Leben. Es gab eine Zeit, da hatte ich eine große Krise, weil mir Gott sehr weit weg war. Ich habe was Schlimmes erlebt. Mein Freund ist tödlich verunglückt, als ich 19 war. Und ich hatte in der Zeit und die nächsten Jahre das Gefühl, dass Gott mit weggegangen ist. Wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin alleine, Gott ist nicht mehr da. Und da gab es eine Wohngemeinschaft, eine christliche Wohngemeinschaft, in der ich war, mit zwei Freundinnen. Die beiden haben eigentlich mich davor bewahrt, in irgendeiner Form zugrunde zu gehen. Nicht, weil die irgendwas gemacht haben, sondern weil mich Gott durch die Menschen umarmt hat. Und ich habe das auch so empfunden. Gott umarmte mich in der Zeit durch die Menschen, weil er für mich nicht mehr greifbar war. Er war für mich einfach weg. Wir haben ganz normalen Alltag miteinander gehabt. Die anderen beiden haben vorm Essen gebetet. Ich wollte nicht beten, aber ich habe zugehört. Und ansonsten haben wir nichts Besonderes gemacht. Die haben mich auch nicht immer getröstet oder so. Es war einfach so, wir haben normales Leben gehabt. Aber Gott hat in der Zeit an mir etwas getan. Und ich glaube, dass es wichtiger wird, zunehmend wichtiger wird, heile Gemeinschaften zu erleben. Weil das ist es, was vielen Menschen fehlt. Menschen kommen verletzt. Menschen kommen kaputt. Nicht unbedingt äußerlich kaputt, aber sie kommen im Beziehungsbereich kaputt. Sie kommen mit Narben an. Und wenn sie ein Stück heile Gemeinschaft erleben, nicht heil in dem Sinn, dass alles in Ordnung ist, aber heil in dem Sinn, dass Gott gegenwärtig ist, dann kann Gott wirken. Dann können Menschen Gott begegnen. Ich zitiere weiter. Orte der Gegenwart Gottes zu schaffen, an denen wir auf ganzheitliche, himmlisch-irdische Weise die Liebe Gottes erleben und mit anderen teilen können, das wird auch für die zukünftige Ausstrahlungskraft unserer Kirchen und Gemeinden entscheidend sein. Als Gemeinde Jesu brauchen wir den Heiligen Geist in den himmlischen und in den irdischen Tätigkeitsfeldern, nicht nur in der Wortverkündigung und dabei, wie wir Menschen Jesus vermitteln, sondern auch in der Art, wie wir diakonische Arbeit tun, wie wir Gemeinschaft leben und unseren persönlichen Alltag bewältigen. Das drückt es nochmal gut aus, finde ich. Natürlich ist die Sache mit dem Leben teilen nicht so ganz einfach. Da machen wir uns ja nichts vor. Und ich habe in der Bibel im Römerbrief eine Stelle gefunden, da haut Paulus so ein Kriterium nach dem anderen raus. Und ich finde das richtig klasse. Also das Folgende ist tatsächlich nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern Paulus beschreibt ganz klare Kriterien zum Leben teilen. Römer 12. Vers 9 bis 18, es beginnt mit Vers 9. Da schreibt Paulus, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Leben teilen in ehrlichen, aufrichtigen Beziehungen. Also nicht dieses Sonntagsgesicht, weil sonntags im Gottesdienst können wir uns was vormachen gegenseitig, aber nicht so sehr im Alltag. Gott begegnen, Leben teilen in ehrlichen und aufrichtigen Beziehungen. Vers 10, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden, gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Freundschaftliche Beziehungen. Und damit meine ich jetzt nicht die 10.000 Freunde von Facebook, sondern ich meine echte Beziehungen. Mit Menschen, mit denen man gerne zusammen was macht. Freundschaften heißt nicht, dass das immer gleiche sein müssen. Freundschaften heißt auch nicht unbedingt, dass es immer nur die Sympathie ist. Freundschaft ist etwas, was entsteht, wenn man miteinander Leben teilt. Und wenn man tatsächlich sich auf das Wagnis Liebe einlässt. Vers 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Leben teilen in der Leidenschaft, Gott zu dienen. Es macht Freude, wenn man sich gemeinsam für eine Sache einsetzt. Leben teilen in der gegenseitigen Ermutung und im Gebet. Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und ich glaube, diese gegenseitige Ermutigung im Gebet, das ist auch etwas, was uns durchtragen kann. Wenn wir merken, ich komme alleine nicht weiter, ich brauche jetzt meine Geschwister. Und man hat jemanden, dem man sagen kann, bete doch mal für mich. Ich bin entmutigt. Und dann einfach Geschwister da sind, die für einen einstehen im Gebet. Das ist ein Geschenk. Das hilft uns, ein Stück Leben miteinander zu teilen. Vers 13. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Helft anderen Christen, also ganz praktische Unterstützung und Gastfreundschaft. Aber dazu ist es wichtig, dass wir voneinander wissen. Und ich glaube, da je mehr wir da voneinander mitkriegen, und je weniger wir voneinander verstecken, umso besser ist es für uns als Gruppe, für uns als Gemeinschaft. Es ist nicht jeder immer stark. Und man kann ganz praktisch helfen, indem man sich gegenseitig unterstützt. Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Leben teilen in Freude und Leid. Dazu fällt mir eine Begebenheit ein, schon etwas länger her. Mein Vater ist Pastor gewesen in einer Gemeinde und er hat sehr viele Freizeiten gemacht. Und ich kann mich daran erinnern, als eine der letzten Freizeiten habe ich mit meinen Eltern zusammengeleitet. Und da waren Leute dabei, die mein Vater und meine Mutter schon als Kinder in Jungschar, in Jugendfreizeiten hatten, die dann erwachsen waren, selber Kinder gekriegt haben, die dann wieder mit dabei waren. Und einer von den ehemaligen Jugendlichen, der mittlerweile auch schon Familienvater war, hatte ein Jahr vorher seinen Vater verloren. Und jetzt war es so, dass mein Vater im Urlaub die Nachricht erhalten hat, dass meine Oma, also seine Mutter, Krebs im Endstadium hat und in wenigen Wochen sterben wird. Und mein Vater, ja, mein Vater ist jetzt niemand, der so alles, ja, so nach außen trägt. Der macht vieles mit sich ab und zieht sich dann zurück. Und dann natürlich auch diese Sache, er ist jetzt der Pastor. So, was hat der Johnny gemacht, der seinen Vater ein Jahr vorher verloren hatte? Der hat sich einen Campingstuhl geschnappt und 2 Flaschen Bier und hat sich einfach neben meinen Vater gesetzt. Und dann waren die 2, haben da einfach gesessen. Und die haben gar nicht geredet, wir haben das ja gesehen, ne? Die haben nicht miteinander geredet, aber der war einfach da. Er war jetzt für meinen Vater da und das war das, was mein Vater jetzt gebraucht hatte. Weil ich gedacht habe, bei den Trauernden sein, sich miteinander freuen, aber auch, wenn der Schmerz da ist, das miteinander zu teilen. Hinterher war mein Vater sprachfähig und konnte dann sagen, was in ihm vorgegangen ist, ne? Dass sie schwer stirbt und wie, ne? Was jetzt gerade an Gedanken da ist. Aber erstmal konnte er das nicht. Aber da war Johnny da. Und Johnny hat das Richtige getan. Einfach sich mit einer Flasche Bier daneben zu setzen. Sonst nichts zu machen. Trost und Freude. Freude miteinander teilen. Wie oft lachen wir miteinander? Einfach mal nur lachen. Humor. Humor ist das Salz in der Suppe. Humor ist auch das, was eine Gemeinschaft würzt. Und das tut gut und das befreit. Miteinander zu lachen tut wirklich gut. Vers 16. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus. Und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Einheit mit unterschiedlichen Menschen und in Beziehungen auf Augenhöhe. Ich habe die da reingefügt, diese Menschen. Die einen sind ein bisschen kürzer, die anderen sind ein bisschen länger, aber alle auf Augenhöhe. Das ist wichtig. In der Gemeinde ist keiner besser oder schlechter als der andere. Das ist oft menschengemacht, ne? Also es gibt dann eher diese Sache mit Status, diese Sache mit Ansehen. Das ist etwas, was die Bibel so nicht kennt. Die Bibel betont immer wieder, dass wir eins sind in Christus. Dass da keiner höher und keiner niedriger ist als der andere. Keiner mehr wert, keiner weniger wert. Beziehung auf Augenhöhe kann sehr, sehr befreiend sein. Man muss immer so ein bisschen schauen zwischen Rolle und zwischen Identität. Also man kann verschiedene Rollen haben, in der Struktur zum Beispiel, aber in der Identität kann man auf Augenhöhe sein, weil jeder kann von dem anderen lernen. Und das ist gut so. Ich fand das auch spannend. Seid euch nicht für geringe Aufgaben zu schade. Es gibt Menschen, die können das richtig gut. Es gibt Menschen, die krempeln einfach die Ärmel hoch und packen mit an. Und ich finde das toll. Die sind sich nicht zu schade dafür, mal irgendwas wegzuräumen oder irgendwas zu machen, was nicht so angesehen ist. Und ich weiß, wir haben diese Menschen hier in der Gemeinde auch und es ist ganz toll. Das strahlt auch etwas aus. Dann kommen wir zu dem letzten Versen, Vers 17. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Veraltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Leben teilen in Frieden miteinander. Frieden wird immer wichtiger. Ich habe den Eindruck, dass Frieden immer wichtiger wird. Nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Nur, die Großen machen es nicht anders. Also ich meine jetzt die Politiker. Wieder dieses Denken in Hierarchien. Aber es ist so, das, was, wie wir im Umgang miteinander sind, wenn wir Frieden halten oder schauen, dass wir uns nach dem Frieden ausstrecken, das Gleiche müssen die Politiker auch machen. Weil wenn da einer einfach mal schlechte Laune hat und aggressiv wird und das ausnutzt, dann hat die Menschheit ein Problem. Dann hat das Land ein Problem. Und Frieden ist etwas Kostbares. Und es ist etwas, wonach wir uns ausstrecken müssen. Mehr denn je. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist sehr schnell. Ein Krieg entsteht sehr schnell. Und wir brauchen Gottes Gnade. Wir brauchen diesen Frieden, den nur er geben kann und wo wir uns aber danach ausstrecken können. Frieden heißt, sich nicht zu rächen, nicht Unrecht mit Unrecht zu vergelten, damit die Gewaltspirale immer größer wird. Frieden beinhaltet auch Vergebung. Ich habe das Ganze nochmal zusammengefasst, die ganzen Gedanken zum Thema Gott begegnen, Leben teilen. Da hatten wir zuerst das Zelt der Begegnung in der Wüste mit Mose. Dann hatten wir diesen Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, in Wales, wo die Menschen in den Liebesstrom Gottes hineingenommen worden sind. Dann dieses Leben teilen, in dem wir als Gemeinschaft in unserem Alltag zu einem Ort der Gegenwart Gottes werden. Dann Leben teilen im Dazugehören als Voraussetzung für das Glauben. Leben teilen, damit Menschen Gott in einer liebevollen Gemeinschaft erleben. Und schließlich die Voraussetzungen von Paulus für eine Gemeinschaft, in der Menschen Gott begegnen. Ehrlichkeit, Freundschaft, Leidenschaft, Ermutigung und Gebet, praktische Hilfe und Gastfreundschaft, Teilen von Freude und Leid, Einheit und Beziehungen auf Augenhöhe, Frieden miteinander. Vielleicht ist der eine oder andere Punkt dabei, der den einen oder anderen angesprochen hat, wo du vielleicht sagst, ja, da möchte ich mehr davon, da habe ich eine Sehnsucht nach. Wenn das so ist, kannst du das deinem Gott sagen? Weil das Wichtigste geschieht nicht in der Predigt. Das Wichtigste geschieht zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott. Deshalb werden wir jetzt einen Moment Stille haben, wo wir die Gelegenheit haben, mit unserem Gott zu sprechen. Danke dir dafür, dass du Menschen begegnen möchtest. Und Herr, du hast ganz viele wahrscheinlich im Auge, die wir noch gar nicht sehen. Und ich bitte dich, dass du unseren Alltag erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass da, wo wir sind, Orte deiner Gegenwart entstehen. Herr, dass du unsere Beziehungen segnest. Dass immer mehr Gruppen entstehen, die ein Ort deiner Gegenwart sind. Gib du uns gute Ideen und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Amen.